Unser Leben ist lebenswert. Davon bin ich natürlich zutiefst überzeugt. Selbstverständlich ist unser Leben lebenswert. Und die Frage, die Stefano aufgebracht hatte, und natürlich kann man sich fragen, was macht unser Leben lebenswert? Diese Frage, denke ich, kann man eben auch so beantworten, dass man sagt, wenn man gute Werte lebt, dann kommt man im Leben ans Ziel letztendlich. Und das ist es dann, was unser Leben lebenswert macht. Und genau mit dieser Betonung ist ja diese Serie lebenswert, also eigentlich eine Betonung auf den Wortteil Wert, gesetzt. Und wir haben das letzte Mal begonnen mit dieser Serie und das Thema Herzensruhe gehabt. Also wie komme ich zu einer Begegnung mit Gott und wie kommt mein Herz zur Ruhe? Und darauf aufbauend möchte ich heute den zweiten Teil einbringen, lebenswert, glaubensvoll. Und ich lese den Text aus Hebräer 11 und ich lese die Verse 1 bis 6. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, dass er gerecht war, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben, und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Erstens, gib dich Gott glaubensvoll hin. Dieses Kapitel 11 aus dem Hebräerbrief hat tatsächlich eigentlich nur ein einziges Thema. Das Thema Glauben. Und fast das ganze Kapitel besteht eigentlich darin, dass es von Menschen, Frauen und Männern erzählt, die eben Gott geglaubt haben und aus diesem Glauben heraus dann auch gehandelt haben. Und diese Handlungen werden dann aufgezählt, wir werden da noch darauf zurückkommen. Aber es gibt zwei Verse in diesem ersten Kapitel, die sind etwas anders. Und zwar die Verse 1 und, der Vers 6. Sie sind grundsätzlicher. Und auf die wollen wir uns heute auch konzentrieren. Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Eine so klare und starke Aussage. Es ist jetzt 2 Wochen her, da stand genau das hier im Raum. Brauchen wir Glauben? Müssen wir den Glauben haben? Ist es wichtig, großen Glauben zu haben? Ungefähr so wurde es formuliert. Und die Antwort auf diese Frage ist ganz klar, ja, Vers 6 sagt es uns. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Aber ja, ich möchte auch bestätigen, natürlich stimmt es, Gott ist souverän. Gott ist Gott, er ist souverän, er ist nicht angewiesen auf uns. Das stimmt. Und was wir in der Beziehung mit Gott geben können, das haben wir von ihm. Das hat er uns gegeben. Er hat uns beschenkt. Die Bibel nennt das Gnade. Gott schenkt uns. Er beschenkt uns. Was jetzt eben viele nicht wissen, gerade in der Frage dieses Glaubens, ist, dass Gott uns auch den Glauben schenkt. Hast du das gewusst? Gott schenkt uns auch den Glauben. Es geht nicht darum, dass wir Glauben produzieren oder wir mit Glauben brillieren können. Römer 12, Vers 3 sagt uns, Gott hat jedem von uns das Maß des Glaubens gegeben. Also eine bestimmte Größe, eine bestimmte Art, eine bestimmte Menge des Glaubens haben wir von Gott. Wir bekommen es von Gott. Oder auch Markus 11, Vers 22. Dort können wir genauso gut lesen, üblicherweise wird dort übersetzt, habt Glauben an Gott, aber eigentlich kann es vom Urtext her genauso gut übersetzt werden mit habt den Glauben Gottes. Also habt den Glauben, den ihr von Gott bekommt. Okay, Gott schenkt uns also seinen Glauben. Er schenkt uns Glauben. Das tut er. Und so ist die Beziehung mit Gott bezüglich Glauben so eine Art Geben und Nehmen. Wir bekommen von ihm Glauben und geben ihn zurück. Wir investieren diesen Glauben zurück hin zu ihm. Und Hebräer 11, Vers 6 sagt uns, dass das eigentlich eine Minimalausgabe ist, was wir da investieren müssen. Oder er geht dann weiter, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen, denn wer sich Gott naht, muss glauben, dass er ist. Also wir müssen einfach glauben, dass Gott existiert. Oder vielleicht auch so übersetzt, dass Gott Gott ist. Also allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Dass er dieser Gott der Liebe ist, dieser Gott der Gnade, der Barmherzigkeit, der aber auch heilig und gerecht ist. Dass es diesen Gott gibt, diesen Grundglauben, den können wir mitbringen oder eben, wie gesagt, reinvestieren, wieder zurückgeben zu Gott. Und das ist nicht immer einfach. Stefano hat das auch angetönt. Es gibt Situationen, die fordern einfach extrem heraus. Und die sind sehr, sehr schwierig. Und dann, genau dann, wird oft gerade dieser Glaube von uns abgefragt. Oft in diesen Situationen kommt diese Frage, ist Gott wirklich noch da? Gibt es Gott wirklich? Und was machen wir jetzt damit? In einer solchen Situation befand sich auch unser junges Bauernpaar, Ueli und Vreneli. In diesem Film Ueli der Pächter. Ueli war krank, er lag im Bett, Fieber geplagt, ja ein Fieberdelirium, nur noch zeitweise ansprechbar. Er hatte wahrscheinlich eine Lungenentzündung geholt und das in einem Hagelsturm. Und dieser Hagel hatte dazu auch noch einen großen Teil der Ernte vernichtet und so eigentlich einen Teil des Jahreseinkommens dieser jungen Bauernfamilie ebenfalls kaputt gemacht. Aber das war im Moment nicht die Diskussion im Hause dieser jungen Bauernfamilie, sondern es ging um Ueli. Wie wird es weitergehen? Wird er wieder gesund werden? Dieser Film macht sehr deutlich, dass das Unglück, was jetzt über diese Familie gekommen ist, eben nicht einfach so gekommen ist, sondern eine Folge davon ist, in diesem Fall zumindest, dass Ueli ganz bewusst einen Betrug durchgezogen hat. Er hat einen anderen Bauern betrogen, indem er ihm eine Kuh verkauft hat, die kein Teil mehr von dieser Milch gibt, die sie eigentlich hätte geben können. Sie wurde von seinen Knechten eigentlich, sage ich mal so, kaputt gemacht. Aber Ueli hat die Kuh zum vollen Preis verkauft, mit Wissen und gegen den Willen seiner Frau. Seine Frau hat ihn davor gewarnt. Und dieser arme Bauer, er hat versucht, sein Recht einzufordern. Und er ist sogar vor Gericht gegangen, hat prozessiert und hat verloren. Der Betrug von Ueli juristisch abgesichert. Aber Ueli liegt im Bett. Ueli ist krank. Und der Arzt ist da und mit dem medizinischen Wissen von 1840 oder 1848, als diese Erzählung das erste Mal veröffentlicht worden ist, steht er vor dem Nichts. Er kann nichts mehr tun und er weiß nicht mehr, ob es gut oder ob es schlecht kommen wird. Und hier schauen wir einen kurzen Ausschnitt.
Man merkt das auch niemand.
Ich weiß schon. Doktor, ihr könnt mir das schon sagen. Ich spüre es. Mueli geht es nicht gut.
Eben nicht. Aber heute muss es endlich einen Weg gehen. Der oder dieser. Manchmal kann man helfen. Und manchmal muss man es nehmen, wie es Gott will.
Dir wollt doch nicht jemand sagen, er sei am Ende morgen nicht mehr da. Bei mir, bei unseren Kindern. Das wollt ihr doch nicht jemand. Warum hat mich der Leib nicht alleine gehabt? Ich war gerne alleine, aber ich habe nichts anderes gewusst. Weil wir zwei uns zusammengefunden haben. Da haben wir uns den Himmel versprochen. Und haben gemacht dafür, was wir können haben. Und jetzt soll ungereinische Türen zugeschlagen sein. Und ich kann nicht mehr zunehmen. Ich kann nicht sterben. Man hat es ja gern gesagt, wir sollen ja annehmen, was der Herrgott im Himmel schickt. Aber wenn es dann an ihm selber herkommt, ist es einfach fast schwer. Und doch muss ich es allemal auf mich nehmen. Und glauben, es sei gerecht so. Dein Wille geschehe. Solange es noch nicht so weit ist. Solange das Spitz an ihr Leben im Mühl ist. Solange wollte ich bei ihm sein. Und dann kann es doch gar nicht anders gehen. Dann muss er meine ganze Liebe spüren. Und wie es Gott, so gibt ihm das Kraft, dass er sich wehren kann. Wehren.
Diese junge Frau, sie gibt sich hier nachdem sie einen Weg innerlich gemacht hat, Gott ganz neu hin. Sie hebt ihre Augen auf zum Himmel, habt ihr das gesehen? Und sagt dann, Gott, dein Wille geschehe. Eine ganz klare Hingabe. Gott, dein Wille geschehe. Damit investiert sie Glauben. Sie glaubt, dass Gott die Dinge im Griff hat und sie glaubt, dass es richtig ist, was Gott tut. Und dem ordnet sie sich jetzt unter. Dein Wille geschehe. In diesen sehr, sehr schwierigen und herausfordernden Zeiten für sie. Ich weiß, dass es unter uns Menschen hat, die auch in sehr schwierigen Situationen stehen. Und ich möchte dich heute Morgen fragen. Ich hoffe natürlich, dass es dir gut oder einigermaßen gut geht. Aber ich möchte dich heute Morgen fragen. Hast du dich Gott hingegeben? Und ich möchte dich ermutigen, dich ganz neu Gott hinzugeben. Und so Gott in deine Situation hineinzuholen. Dein Wille geschehe. Und das Ganze Gott zu überlassen. Um das geht es nämlich, wenn wir uns Gott hingeben. Aber uns, die es uns eigentlich auch gut geht, und ich freue mich, wenn das viele sind, möchte ich ebenfalls fragen, kannst du dich Gott hingeben? Kannst du dich ihm unterordnen und immer wieder neu sagen, dein Wille geschehe? Denn damit investieren wir Glauben. Und wir bringen zum Ausdruck, sagen wir auf einem minimalen Konsens, aber wir bringen zum Ausdruck, es gibt einen Gott. Und Gott hat diese Dinge, hat deine Dinge in seiner Hand. Einen solchen Glauben, den gab es zur Zeit, als dieser Film herausgekommen ist, nach dem Zweiten Weltkrieg, ganz bestimmt in unserem Volk. Die Menschen glaubten an Gott. Sie wussten, da war ein Gott und sie verhielten sich auch irgendwie in gewissen Bahnen auch entsprechend. Dieser Glaube erlebte in der Schweizer Bevölkerung. Und ich habe es das letzte Mal schon gesagt. 1955, in den ersten Monaten, als dieser Film in die Kinos gekommen ist, haben 1,6 Millionen diesen Film gesehen, von gut 4 Millionen Schweizern damals. Also ein großer Teil der Schweizer Bevölkerung hat sich diesen Film angeschaut. Und ich bin sowas von sicher. Da sind einige Männer und Frauen nach Hause gegangen, haben ihre schwierige Situation, die sie gerade gehabt haben, angeschaut, und genau so gehandelt, wie eben Vreneli vorher. Gott, dein Wille geschehe. Und vermutlich durften sie erleben, wie Gott auch geholfen hat, wie er getragen hat, wie er Trost gegeben hat. Und das sind natürlich wertvolle Impulse. Und das sind natürlich längst nicht die einzigen Impulse, die durch diese Filme gekommen sind, aber es sind wertvolle Impulse, die den Glauben und die Kultur dieser Nachkriegszeit ganz neu, ganz tief geprägt haben und auch das christliche Erbe, das seit mehreren Jahrhunderten in der Schweiz gelebt hat, immer wieder neu hat entflammen lassen und neue Impulse eben gesetzt hat. Und das war eben auch dem zu verdanken, dass die Situationen im Film so praktisch und konkret und so einfach zu übersetzen ins eigene Leben gewesen sind. Und das ist natürlich super. Zweitens, Gott belohnt deinen Glauben. Hebräer 11, Vers 6 geht noch weiter. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Der letzte Teil ist jetzt neu. Denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Michael ist ungefähr gleich alt wie ich. Und Michael hat mir vor ungefähr 3 Jahrzehnten erzählt, wie er Gott zuallererst erlebt hat in seinem Leben. Und er hat gesagt, schau, Wir waren 7 Kinder zu Hause. Es war also auch eine Familie in der Nachkriegszeit. Wir waren 7 Kinder zu Hause und mein Vater, er hat nicht wirklich gut verdient, hat Michael gesagt. Im Grunde genommen waren wir arm. Wir haben in der Nähe von Zürich gewohnt, sind dort aufgewachsen und wir haben immer wieder erlebt, dass genau das eingetreten ist, was auch Stefano heute Vormittag schon gesagt hat, wir hatten kein Essen mehr. Manchmal wussten wir, es reicht noch für den Tag und dann am nächsten Morgen wussten wir nicht mehr weiter. Manchmal wussten wir, es reicht nicht einmal mehr für ein Abendessen. Und in dieser Situation ist mein Vater immer wieder gekommen und dann hat er gesagt, vertraut auf Gott. Gott wird für uns sorgen. Glaubt Gott, Gott wird für uns sorgen. Irgendetwas in der Art und Weise. Und dann, oh Wunder, am nächsten Morgen stand ein Korb vor der Tür, voll mit Lebensmitteln. Oder noch am selben Tag kam eine Frau aus der Nachbarschaft, hat gesagt, als Beispiel hat er das erzählt, hat gesagt, ich habe 2 Wehen gebacken, ihr dürft eine haben, es ist eine für euch. Oder jemand ist vorbeigekommen, manchmal waren es völlig unbekannte Menschen, die haben gesagt, ich habe gerade einen ganz günstigen Posten Lebensmittel kaufen können. Aber es ist sehr viel, ich musste das Ganze nehmen. Habt ihr Bedürfnis? Könnt ihr noch einen Sack Kartoffeln brauchen? Oder Äpfel oder Teigwaren? Und das ist so oft passiert, hat Michael gesagt. Für mich war von Anfang an meines Lebens klar, Gott ist gut und er ist ein Versorger. Er versorgt uns. Ich denke nicht, dass Vreneli hier im Film sich so bewusst war, dass Gott ein Belohner sein kann. Sondern sie hat sich ihm einfach hingegeben, hat das einfach gemacht, ohne damit zu rechnen, dass etwas passiert. Und trotzdem hat sie es nicht fatalistisch gemacht. Also sie hat nicht einfach gesagt, okay Gott, dein Wille geschehe, oder? Sondern sie hat es mit einer klaren Ausrichtung auf Gott gemacht. Und dann ist es passiert. Kurz danach sehen wir, wie sie in ihr wieder aufflammt, wie sie aufsteht und sagt, aber solange ich noch lebe, solange es noch nicht so weit ist, so lange möchte ich alles dafür tun. Und ich möchte meinen Mann, Ueli, mit Liebe überschütten. Er soll alle meine Liebe spüren und erleben. Und dann kann es gar nicht anders sein. Es kann gar nicht anders sein. Er wird dem Druck widerstehen können. Ich glaube, dass hier genau das passiert. Gott hat diese neue Kraft gegeben. Gott hat diesen neuen Mut gegeben. Gott hat diese neue Hoffnung gegeben. Er hat diesen Glauben geschenkt und hat so direkt als Belohner auch gewirkt. Wenn wir in unseren schwierigen Situationen vor Gott stehen, glauben wir, dass Gott ein Belohner sein wird? Er möchte das. Er möchte uns Gutes tun. Er möchte uns trösten. Manchmal brauchen wir zuallererst einfach nur Trost. Er möchte uns aufhelfen, wieder aufrichten und zeigen, das Leben ist lebenswert. Denn Gott, er ist ein guter Gott. Aber was ist Glaube eigentlich? Und das bringt mich jetzt zu Vers 1, Hebräer 11, Vers 1. Stefano hat ihn gelesen, der Glaube ist aber eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Wenn wir heute Glauben sagen, dann sagen wir es meistens so, ich glaube, morgen wird schönes Wetter. Oder ich glaube, Reto hat das und das und das gemacht. Und wir bringen damit zum Ausdruck, dass wir denken, dass etwas geschehen ist oder geschehen wird, aber wir wissen es nicht sicher. Und so benutzen wir dieses Wort Glauben oft als Synonym für vermutlich. Vermutlich ist morgen schönes Wetter. Vermutlich war es Reto, der das gemacht hat, oder? Aber die Bibel sieht das wirklich anders. Es ist der Glaube eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und es beginnt mit diesem Überführtsein. Elenchos, griechisch. Elenchos bedeutet überführt sein. Aber man könnte es auch übersetzen als überwältigt werden. Von einer Wahrheit zum Beispiel. Überwältigt werden von einer Wahrheit. Und wenn man überwältigt wird von einer Wahrheit, dann weiß man, innerlich zumindest, ob es dann so rauskommt, werden wir dann sehen. Aber innerlich ist man überwältigt von dieser Wahrheit. Als Beispiel, Gott sagt uns zu, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Wir können diesen Vers tausendmal lesen und tausendmal denken wir, ja schön. Aber vielleicht, wenn wir in schwierigen Situationen stehen, dann kann es passieren, dass in dem Moment, wo wir diesen Vers lesen, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, der zweite Teil des Verses auf einmal ganz groß wird. Ich bin mit dir. Und Gott sagt es ganz deutlich zu dir. Doch, ich habe es genauso gemeint. Ich bin mit dir. Ich bin jetzt mit dir. Jetzt. Und dann geht uns auf, es stimmt, Gott ist doch mit mir. Und was macht das mit unserem Denken? Die Situationen, die uns herausgefordert haben, ja, die sind immer noch da. Aber auf einmal stehen wir da und sagen, ja, wenn Gott mit uns ist, wenn Gott mit mir ist, wer kann gegen mich sein? Sagen wir, lesen wir ja auch im Römerbrief, oder? Wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Und die Dinge, die uns herausgefordert haben, sie werden kleiner. Sie werden einfach kleiner. Und auf einmal löst das aus, dass die Furcht dünner wird. Und weggeht oder langsam weggeht. Und wenn dieses Wissen unser Herz erfüllt hat, wenn wir überwältigt worden sind, wenn dieser Glaube von der Zusage, mit der Zusage Gottes gekommen ist und in unser Herz hineingekommen ist und dort Raum gefunden hat, dann auf einmal passieren diese Dinge. Es ist dann eine Frage der Zeit. Vielleicht vergeht die Furcht sofort. Vielleicht braucht es 2 Tage. Und dann auf einmal sieht man, die Dinge lösen sich auch auf. Es ist wirklich besser geworden. Gott ist mit uns, er hat einen Weg. Dieser Same des Wortes Gottes, mit dieser Zusage, Gott sagt, das gilt jetzt für dich. Das ist der Same des Glaubens, der in deinem, der in unserem Herz aufgehen kann. Und dieser Same des Glaubens, der hat diese Kraft, Dinge, die man nicht sieht, in die Wirklichkeit hineinzubringen und eben entstehen zu lassen. Entstehen zu lassen. Verheißungen Gottes. Nicht immer ist da der Same des Glaubens dabei. Aber Gott kann diesen Samen dazu geben. Und manchmal ist es nötig, dass wir vielleicht dafür beten. Ich erinnere mich natürlich sehr gut an jenen Moment, als ich mit meiner Freundin Schluss gemacht habe, weil ich begonnen habe, Jesus nachzufolgen. Ich habe diese Geschichte schon gehört. Wir sind heute wieder zusammen. Wir sind verheiratet, seit mehr als 30 Jahren inzwischen. Aber sie hat nicht sehen können damals, dass ich diesen Weg gehe. Und es war ein Problem. Wir hatten Meinungsverschiedenheiten, nicht mehr dieselben Werte. Und das Einzige, was ich tun konnte, ist beten. Und ich habe in der Bibel gelesen, dass Gott möchte, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Da habe ich gesagt, gut, meine Freundin ist ein Mensch, oder? Und dann habe ich gebetet, Gott, auch wenn wir nicht mehr zusammenkommen sollen, mach, dass meine Freundin oder meine Ex-Freundin zu diesem Zeitpunkt Jesus kennenlernen darf, solange sie lebt. Und wenn sie 96 Jahre alt wird und im 96. Lebensjahr dich kennenlernt, aber dann soll es passieren. Und ich habe gebetet und gebetet und gebetet und gebetet, fast eine Stunde. Und dann irgendwann habe ich gehört, aufgehört, bin aufgestanden und ich habe in meinem Herzen gewusst, es wird passieren. Ich habe in meinem Herzen gewusst, es wird passieren. Solche Dinge habe ich immer wieder erlebt. Der Same des Glaubens war da. Es hat ungefähr ein Jahr gedauert und sie hat sich für Jesus entschieden und wir sind wieder zusammengekommen und Happy End und so, oder? Ja, ganz genau. So, also, das ist der Same des Glaubens. Und hier ist es die Entscheidung, dass wir den Glauben, den wir von Gott bekommen, ich habe das schon einmal gesagt heute, eben reinvestieren und zurückbringen zu Gott. Und es gibt Dinge, die passieren wirklich nur dann, wenn wir unseren Glauben, den wir von Gott bekommen, wir müssen den nicht selber produzieren, wieder einsetzen. Drittens, sähe und zweifle nicht. Wir haben bereits gesehen oder wir können erahnen aus all dem, was gesagt worden ist jetzt, dass Glaube etwas Aktives ist. Es beginnt mit dieser Entscheidung, dass wir den Glauben oder dass wir eben im Glauben zurück zu Gott gehen mit den Anliegen, mit der Situation, aber auch mit der Verheißung, mit den Verheißungen, die Gott uns gibt. Und eben darüber berichtet das ganze Kapitel 11 im Hebräerbrief, wie Menschen umgegangen sind, nachdem sie diesen Glauben wie bekommen haben, von Gott Verheißungen bekommen haben und dann haben sie den Glauben zurückgebracht und haben begonnen zu handeln. Und darüber schreibt das Kapitel 11. Da war Abel. Abel hat, weil er an Gott geglaubt hat, das bessere Opfer gebracht. Und dann Henoch, weil er an Gott geglaubt hat, ist er entrückt worden. Er hat ein wohlgefälliges, Gott wohlgefälliges Leben gelebt. Oder dann Abraham. Weil er Gott geglaubt hat, ist er aus seiner Heimatstadt ausgezogen in ein Land, von dem er nicht einmal gewusst hat, wo es liegt. Oder Noah. Weil er Gott geglaubt hat, hat er eine Arche gebaut. Also es kommen Handlungen aus diesem Glauben heraus. Aber es beginnt eben mit diesen Zusagen. Und da möchte ich dich ermutigen. Ich glaube, du weißt, wo die Zusagen Gottes stecken, wo wir sie finden. Sähe sie. Sähe die Zusagen Gottes auf deinen Herzensboden. In Jesaja 55 lesen wir, Vers 12, dass das Wort Gottes ist wie Regen oder Schnee, das den Boden befeuchtet und so vorbereitet. Vorbereitet, weil das Wort Gottes ist auch wie Same, der dann kommt und auf diesen vorbereiteten Boden gesät wird. Und Jesus sagt uns, der Sämann geht aus und er sät das Wort. Säe. Das Wort. Der Sämann geht aus und er sät das Wort. Klar, vielleicht bin ich heute Sämann. Aber du bist dir selber der beste Sämann eigentlich. Denn du kannst dein Herz so oft besäen, wie du möchtest. Und du kannst dein Herz mit dem Samen besäen, der dir gerade gut tut und den du gerade brauchst. Ich möchte dich ermutigen, sähe Liebe. Sähe Glauben, sähe Hoffnung, sähe Zuversicht, sähe all das Wissen, was du in der Schrift empfangen kannst oder herausbringen kannst, darüber, was Christus für dich am Kreuz getan hat. Sähe und zweifle nicht. Sähe und zweifle nicht. Und dieser Same, er wird aufgehen und er wird das bewirken, wozu er gesendet worden ist. Sähe Mut, damit die Angst ein Ende hat. Sähe Mut. Und am allermeisten such dir die Verheißung, die genau eben für dein Problem oder für deine Herausforderung passt und wo Gott sagt, das möchte ich tun. Und sähe das bis dieser Funke des Glaubens dazukommt, den Gott schenkt, und dann handle und rechne damit, es wird passieren. Diese Aussage, sähe und zweifle nicht, das sind die ersten Worte in diesem Film, die der Erzähler hier bringt, Ueli der Pächter. Sähe und zweifle nicht. Und ganz klar, natürlich, das Schweizer Volk war damals der Landwirtschaft sehr, sehr nahe. Die haben das sofort auf die Landwirtschaft übertragen können. Aber ich bin auch überzeugt, dass ein schöner Teil die Doppeldeutigkeit verstanden hat und es auch geistlich eingesetzt hat und geistlich verstanden und wahrgenommen hat. Sähe und zweifle nicht. Sähe diese guten Werte. Sähe die Verheißungen. Und dieses Grundvertrauen in Gott war da. Und wenn man es mal erlebt hat, dass Gott jetzt geholfen hat, wenn man sich Gott wieder ganz neu hingegeben hat, dann macht das Mut, auch das zweite Mal auf Gott zu vertrauen. Und es macht Mut, das dritte Mal auf Gott zu vertrauen. Und so kann Glauben neuen Glauben produzieren und den Glauben stärken. Und so ist der Glaube dann wie ein Muskel, den man trainiert. Und immer wieder einsetzt. Und es passieren dann Dinge. Und ich glaube, dass aus dieser Zeit, gerade auch durch die Impulse dieser Filme, aber auch durch die Geschichte, in der wir stehen, eben vieles Gutes entstanden ist. Ein Neustart nach einem Krieg ist immer schwer. Aber Gottes Verheißungen, gepaart auch mit den Situationen und mit den Umständen und mit den guten Nachrichten, die eben auch aus dem Land dann gekommen sind, die haben eben Hoffnung und Zuversicht auch wirken können. Diese Verheißung, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Gepaart mit der Verheißung, ich weiß, was für Gedanken ich über dich habe. Denn ich möchte dir eine Zukunft und Hoffnung schenken. Aus Jeremia 29. Das sind Gedanken, die eine Stimmung in einem Volk wirklich umprägen können. Und ich weiß nicht, ob das passiert ist. Aber ich denke, solche Dinge sind passiert. Und sie haben eine positive Grundstimmung gewirkt. Und sie haben geholfen, diese Schweiz auch wieder aufzubauen nach dem Krieg, vorwärts zu gehen. Oder diese neue Definition, die ganz bestimmt schon passiert ist. Der Wert des Menschen. Und man hat schon festgestellt, dass der Wert des Menschen, gerade nach den Gräueltaten, auch die im Krieg geschehen ist und von denen man immer mehr erfahren hat, musste man ihn neu definieren. Und es hat nicht gereicht, auf die biologische Art und Weise zurückzugreifen. Und sie haben theologisch definiert. Und sie haben gesagt, der Mensch, er ist ein Geschöpf Gottes. Und er ist das Ebenbild Gottes. Und aufgrund dieser Definition kommt der Wert des Menschen und ist der Wert des Menschen. Und dann handelt man auch anders. Diffamierung, Wut, Ärger, Aggression gegenüber anderen Menschen. Man ist sich einfach eher bewusst, oh, diese Person, gegen die ich jetzt etwas habe oder gegen die ich am liebsten handgreiflich werden möchte, die ist das Ebenbild Gottes. Die ist das Ebenbild Gottes, genau wie du. Auch wenn dir vielleicht die Nase nicht gefällt, der anderen Person. Sie ist das Ebenbild Gottes, genau wie ich. Und so hat man sich auch anders verhalten. Ich sage nicht, es sind keine Fehler passiert in der Nachkriegszeit. Natürlich sind viele Fehler auch geschehen. Aber es sind eben die positiven Dinge von diesen Werten Gottes, von diesen Verheißungen aus der Schrift, die haben wirklich ein fruchtbares Ackerfeld gemacht. Und die haben diese Zeit nach dem Krieg geprägt. Und ich denke, auch wenn man das nicht beweisen kann, aber ich denke, dass doch aktive Glaubensschritte auch daraus herausgegangen sind und dass wir davon heute noch profitieren. Vielleicht war diese Sonntagsheiligung, dieses Gebot der Sonntagsheiligung, was hier um diese Zeit dann geschehen ist, so ein Segen. Man musste nicht mehr arbeiten am Sonntag. Das mussten die armen Leute bis dahin eben schon. Oder endlich wurde das Vorhaben der AHV, fand Raum und Platz und wurde angenommen. Später die IV. Solche Dinge sind passiert in diesem positiven, zukunftsorientierten, hoffnungsvollen Klima. Und ich bin überzeugt, dass die Verheißungen Gottes und die Werte Gottes das Zeug und das Potenzial haben, eine Gesellschaft, egal wo sie steht, wieder aus der Situation herauszuholen und aufzurichten und ganz neu zu segnen und ganz neu zu beschenken. Und liebe Gemeinde, ja, in der Vorbereitung der Predigt, dieser Predigt, habe ich an Afghanistan gedacht. An diesen Moment, an Afghanistan. Und ich wünsche mir, dass Gott dort zu wirken beginnt auf eine Art und Weise, wie wir uns das vielleicht nur erträumen können. Aber ist es für Gott zu schwer, auch in einem Kriegscamp der Taliban zu erscheinen? Oder Träume zu schenken? Ist es für Gott zu schwer? Ja, die Alliierten können vielleicht den Taliban nicht entgegenstehen oder sie haben diese 20 Jahre vielleicht verpufft. Aber ist es Gott zu schwer? Nein. Und was könnte aus Afghanistan werden? Und selbst für die Schweiz habe ich Hoffnung. Natürlich habe ich für die Schweiz Hoffnung. Denn dort, wo Menschen glaubensvoll auf Gottes Wahrheiten und Gottes Werte setzen, dort wird Veränderung zum Positiven möglich. Denn Gott ist dem, der glaubt, ein Belohner. Haben wir gelesen, Hebräer 11, Vers 6. Darum investiere deinen Glauben. Amen.